2. Samuel 12, Abvers 1. Und Jehova sandte Nathan zu David, und er kam zu ihm und sprach zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge, der Arme hatte aber gar nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte, und er nährte es, und es wurde groß bei ihm und mit seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief an seinem Busen. Und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Manne, und es dauerte ihm, von seinem kleinen Vieh und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr wider den Mann, und er sprach zu Nathan, so wahr Jehova lebt, der Mann, der dieses getan hat, ist ein Kind des Todes. Soweit Gottes Wort. Diese verlesene Geschichte führt uns hinein in die Zeit Davids, des Königs, des großen Königs Israels. Aus zeitlichen Gründen haben wir nur für unseren Text die wenigen Worte, die wenigen Sätze gewählt. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass wir diese Schriftstelle wohl schon kennen. David, der König Israels, hatte gesündigt. Nun, das ist wohl für Sündermenschen, wie wir sie sind, gar nichts Ungewöhnliches. Das entspricht doch unser allertägliches Metier. Es sei denn, dass wir uns durch die dargereichte Gnade unseres Herrn bewahren lassen. Aber David übertrat in ganz besonderer Weise das bestehende Gebot Gottes. Dieses Gebot war zugleich auch Bestandteil des Gesetzes. Es lautete, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und ganz genau das war Urias Weib. Und als die Tage der Trauer vorüber waren, wir lesen, da wurde sie sein Weib. Da kommen wir zu einer Frage, die da lautet, und wir fragen uns sicherlich alle, wo in all der Zeit das Gewissen des David blieb, nämlich von seinen Handlungen bis zu dem Augenblick, dass der Prophet Nathan, Vers 1, zu ihm kam. Wir können die Erklärung und Antwort allein nur dahin aussagen, indem wir bekunden, die Sünde verhärtet unsere Gewissen. Das ist die Antwort. Die Sünde verhärtet unsere Gewissen. Wie kann
ein Mann nach dem Herzen Gottes,
wie er genannt wird. Zum Beispiel in Psalm 145, Vers 20 bekennen und zugleich sagen,
Jehova bewahrt alle,
sagt er, die ihn lieben, und alle Gesetzlosen vertilgt er.
Warum wurde David in seiner Sünde nicht bewahrt? Diese hier, seine Sünde, war nicht der Anfang, sondern der Abschluss eines bestimmten Vorganges in ihm. David hatte sich für diese seine Sünde nicht fähig gehalten zu tun. Sonst würde er sie nie getan haben. Denn an dieser Stelle,
von der Zeit her, wurde er nebst der anderen ausgeübten Sünden auch noch ein Mörder. So steht es in Vers 9 unseres Kapitels geschrieben. Er wurde ein Mörder.
Viel Blut
ist durch seine Hand vergossen worden, dass er nicht den Tempel des Herrn bauen durfte. Aber nur einmal ist er ein Mörder gewesen.
Die Gewissheit im Umgang mit Gott und der Umgang mit seinem Wort bewahrte ihn nicht vor dem Fall.
Das will uns heute Gottes Wort lehren.
Warum nicht? Weil ihm, dem König David, die Bußfertigkeit fehlte. Er hatte sie, aber sie setzte an einem späteren Zeitpunkt jeweils ein. Hätte er in dieser Bußfertigkeit gelebt, dann wäre er nicht gefallen. So er, oder so viel er, weil er nicht darin lebte, durch eine von Gott gegebene und durch sein Wort gewollte beständige Buße werden wir automatisch nach unten gehalten.
Das ist der Segen der Buße, der persönlichen Buße vor dem Herrn. Wir werden dadurch nach unten gehalten, wodurch wir immerfort in der Vergebung leben.
Sobald aber diese Buße vernachlässigt wird, und der Satan möchte uns gern darin zurückhalten, häuft sich in unseren Herzen unvergebene Sünde an. Es gibt Sünden im Leben von Gotteskindern, die überhaupt nur und allein
durch persönliche Buße erkannt werden.
Es war gesagt, dass die Sünde unsere Gewissen verhärtet.
So auch bei David. hier in unserem Text.
Diese Verhärtung, die nach außen hin nicht in Erscheinung tritt, ist ein Vollzug im inneren Bereich. Diese Verhärtung zerstört das Feingefühl
für die Ansätze zur Sünde. Dadurch werden sie nicht erkannt.
Es bauen sich im Verborgenen Sünden auf, ganz langsam, die nicht erkannt werden als Sünde.
Dadurch bleibt auch, weil sie nicht erkannt werden, die notwendige Vergebung aus.
Das war nicht und ist nicht begrenzt auf David,
sondern das ist heute das Gleiche. Auf anderen Gebieten, auf anderen Lebensgebieten, ist dann oftmals bei solchen ein überstarkes Empfinden für die eigenen, besonders aber für die Sünden anderer vorhanden. Daran erkennen wir,
dass sich diese Dinge schon aufgebaut haben. Alle Kinder des Lichts, die eine besondere Gabe für die Erkennbarkeit der Sünden anderer haben, sind solche, die in der gleichen aufgebauten Gefahr wie diesem David leben und wandeln. Das ist geistlich gesehen ein Typus mangelnder Unterwürfigkeit. Zwar unterwirft man sich bereitwillig Gott, das will man, nach außen, nicht aber Menschen, nicht aber Menschen. Was aber wiederum Gottes Wort lehrt, dass wir es tun sollen. Hätte er, David, sich dem Hause Uriah unterworfen, dann wäre Erkenntnis der Dinge in Übermaß für David vorhanden gewesen. So aber berief er sich auf Gott und sein Wort. Und da fiel er. Denn sein Berufen auf Gott und sein Wort ist gleich unserer heutigen Zeit und Tage nur ein, wie die Bibel sagt, Stückwerk. Und darum haben wir nie eine Garantie, nie, dass wir auf der anderen Seite furchtbar fallen können. Denn auch die Unterstellung, wie Gottes Wort sie lehrt, ist Lehre des Alten und Neuen Testaments. Wir müssen die Frage an dieser Stelle noch erheben. Was ist es überhaupt? Was sind die Ursachen dafür, dass es unserem Fleische so schwer fällt, sich zu unterstellen? Sünde ist's. Das war das Wesen unseres Herrn,
als er kam, durfte bezeugt werden, ich bin gekommen, o Gott, deinen Willen zu tun. Die Unterstellung. Und dann lehrt uns die Bibel Gottes Wort im Alten und Neuen Testament, wie furchtbar das ist, in den einzelnen Mitteilungen von Achan bis ins Neue Testament zu Apostelgeschichte 5, Ananias, Sapphira, das sind alles Dinge, man unterstellt sich nicht. Der Jesus hatte solch großes Gelingen darum, dass er als Gottes Sohn sich unterstellte. Der David merkte nicht, dass er selbst in Konfliktsituation lebte. Sein Gewissen war gehärtet durch mangelnde Unterstellung in der Bereitschaft der Buße. Darum schreitet er in seinem Vorhaben weiter und weiter und weiter. Bei ihm waren es Handlungen. Oftmals sind es in den Herzen der Gläubigen Gedanken. Und schon ist er so einseitig, dieser David, dass er des Herrn Mahnung zur Unterwerfung nicht mehr vernimmt. Denn Gott hat ihn nicht blank ins Messer des Feindes laufen lassen. Das dürfen wir versichert sein. Das macht Gott nicht. Damit sein Gewissen überhaupt noch von Gott her erreicht werden kann, wir könnten auch sagen, getroffen werden kann, da muss der Herr sich gewaltiger Dinge unterziehen. Er muss extra einen Propheten namens Nathan belehren, dass der Nathan nur das ausrichten und sagen darf, was Gott will. Er muss diesen Nathan für diesen Auftrag besonders zubereiten und einsetzen. Er muss diesen Propheten Nathan dann den Auftrag geben, ihn zu bemühen, zum König zu gehen. Das war keine leichte Sache. Wisst ihr, so ein König, der war abhängig von Laune. Wir lesen das im Buch Esther. Zum Königsthron anklopfen und vorkommen, war mit dem Tode verbunden. Aber hochinteressant und zugleich wunderbar ist es, dass Gott den Propheten nicht beauftragt, hinzugehen und dem bösen David mal ordentlich das Gericht auszusprechen, das er sich selbst verdient habe. Das hat Gott nicht gemacht. Nein, nein. Um Irrende zurechtzubringen, benutzte Gott damals schon die Botschaft der Liebe. Und ich bin überzeugt, Menschen können überhaupt nur dirigiert werden, auch von einem lebendigen Gott, allein nur durch die Botschaft der Liebe. Darum hat es Gott wohlgeschienen, den Sohn seiner Liebe uns zu senden für das Martyrium der Ermordung am Kreuz. Dieser hier erwähnte Prophet, Nathan, musste dem David die Geschichte mit dem Lieblingslamm
des Armen erzählen, damit er von seiner eigenen Schuld überführt würde. Was ist durch die Sünde aus unseren Herzen geworden, aus unser aller Herzen geworden, dass wir nur noch durch das Opfer der Liebe Gottes überhaupt noch ansprechbar geworden sind? Und dann schauen wir die Menschheit an. Sie verwirft ihn, den Herrlichen, der alles für sie getan hat. Und dann schauen wir die Erlösten an. Sie verhalten sich völlig querulant, unerlöst, im Verhalten der Unterwerfung. Aber auch das hat uns das Neue Testament in der Geschichte des Lieblingslammes Jesus, das Opferlamm für die Armen, erzählt. Da starb der eine, lesen wir, für die Schuld aller. Er nahm sie auf sich. Wie froh können wir sein, dass wir Vergebung haben im Blute des Lammes. Wir brauchen nicht mehr verloren zu gehen. Wir sollen durch die Kreuzesbotschaft überführt werden. Darum hat Gott das Geschehnis am Kreuz vollziehen lassen. Und wenn wir uns haben überführen lassen, dann hat der Heiland und Erlöser uns angenommen. Die Frage aber ist, ob wir uns dann auch weiterhin durch Unterwürfigkeit, wie Gottes Wort sie lehrt, die Gewissen vor Gott rein erhalten, damit der Seelenzerstörer Satan und in uns in den Herzen nicht doch unerkannt für uns die Sünden der Unbußfertigkeit aufbauen kann, wie hier in unserem Text bei David. Es ist nicht genug, dass wir Gott mit unseren Sünden Not bereiten, sondern wir erweisen anschließend Gott auch noch Undank, dass wir so tun, als ginge uns die eigene Sünde gar nichts an. So war es ja bei David. Er hat gesündigt und alles andere lief im Zustand seiner Sünde. Denn Gott bemüht sich um uns, dass wir überführt werden mit seiner Liebe, um Buße zu tun und Gnade finden zu können, um in Vergebung gelangen zu können, in welcher David nicht war. Nun, Nathans Geschichte mit dem Lämmlein fesselt den König und seine Aufmerksamkeit ungeheuer. Wie viele Menschen in unserem christlichen Abendland hören heute die Geschichte vom wahrhaftigen Lamm Gottes, dem Sünderheiland, und zeigen keinerlei Regungen mehr, abgestorben in ihren Gewissen der Sünde, der Duldung der Sünde wegen. Die Sünde hat ihre Gewissen gehärtet und verhärtet.
Darum tun sie so, als ob ihnen die Botschaft vom Kreuzesheiland nichts mehr anginge. Und allein nur in dieser Weise können wir Davids Entsetzen gegen diesen Mann, der dem Armen das einzige Schäflein abgenommen hat, verstehen, der eines armen Lamm nahm, schlachtete, um damit seinen eigenen Gast zu ehren. Obgleich dieser Kleinvieh in Menge selbst besaß. Nun, David, der gerät bei dieser Schilderung des Propheten Nathan in einen Ausbruch und antwortet empört: So wahr Jehova lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Er hat gerecht geurteilt, der David, der war schon gerecht. Wisst ihr, wenn wir andere beurteilen, dann sind wir gerechter, als wenn wir uns beurteilen. Wir wollen es ruhig mal sagen. Hätte der David so geurteilt, wenn ihm die Folgen des Ausspruches für ihn selbst bekannt gewesen wären, mit Sicherheit nicht, da wäre das Wort Tod nicht drin vorgekommen. Neutestamentlich finden wir diese Worte in Lukas 19, Vers 22a wieder, wo es heißt: Aus deinem Munde, sagt der Herr, werde ich dich richten. Das ist das. Darum wendet Nathan, der Prophet, das Todesurteil auf ihn selbst an. Das da lautet: Du bist der Mann. So traf also der eigene Schuldspruch sein Herz bis in die Tiefe. Er richtete sich aus seinem eigenen Munde, und sein Urteil war gerecht, weil er zuvor nicht wusste, dass er sich selbst richte. Das, was uns an dieser Sache so sehr bewegt, ist, wie David an dieser Stelle aufrichtig war und um diese seine Sündendinge nicht herumredete, sondern bekennt: Ich habe gegen Jehova gesündigt, Vers 13. Und wir können sagen: Ach, wie gut war es, dass er seine eigene Sünde sofort bekannte und keine Ausreden und faulen Geschichten suchte. Dadurch empfing er und wiederum sofort die notwendige Vergebung des lebendigen Gottes. Und genauso ist es auch heute noch, nach 1. Johannes 1, Vers 9, die bekannten Worte, die da lauten: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie sollten wir da bedacht wandeln und es nie in der Nachfolge Jesu an Unterwürfigkeit fehlen lassen, damit wir nicht fallen. Als David seine Sünde bekannte, da sprach der Prophet sofort die Vergebung Gottes aus. Er sagt, so hat auch Jehova deine Sünde weggetan. Der Herr ist's. Er sieht nicht allein nur unsere Sünden, wie die des David. Er überführt auch durch den Geist Gottes von der Schuld das Gewissen. Die Frage ist nur, ob wir das wollen, ob wir das suchen, was Gott will, an uns zu vollziehen. Und zugleich ist es Gott, der das Bekenntnis in David bewirkt, damit Vergebung einziehe, mittels seiner göttlichen Gnade. Warum, sollten wir fragen, zeichnet die Schrift das alles so auf? Wir können antworten und sagen, damit es zu unser aller Nutzen sei. Darum konnte auch der Psalmist in Psalm 32,1 sagen, glückselig der, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Es nimmt uns nicht Wunder, zu sagen, dass der Psalm von David ist. Er wusste etwas von der Vergebung. Er hatte sie reichlich erfahren. Sie war seine Gegenwärtigkeit. Ach, möchte der Herr die Vergebung, aus der allein wir nur leben können in seiner Gemeinschaft, auch uns darin reichlich finden. Wir betrachten jetzt die Haltung des Propheten Nathans zum König. So kannte diese Haltung keine falschen Gefühle noch Rücksichtnahmen. Für den Propheten war er zwar der König, aber auch der David in seiner Sünde. Und so behandelte er und so hatte er den Auftrag. Und genauso ist es bei den verlorenen Menschen um uns. Ihnen muss gesagt werden, dass sie verloren sind. Ein Evangelium ohne diese Aussage ist kein Evangelium. Und es muss ihnen gesagt werden, dass sie sich bekehren sollen, hinwenden sollen zu Gott. Und dabei ist es unerlässlich, sie von ihrer Sünde zu überzeugen. Das fällt natürlich schwer, aber das ist denen ihre Sache. Das erleben wir ja in diesen Tagen im Zelt. Wenn wir aber diesen Verlorenen die Wahrheit über ihren wirklichen Zustand, in dem sie sich befinden, vorenthalten, werden wir selbst vor Gott schuldig. Das ist auch der Grund,
weshalb wir die Evangelisation ansetzen. Erstens, dass Menschen errettet werden. Zweitens, damit wir nicht an ihnen schuldig werden. Allein nur jene können errettet werden, denen gesagt wird, dass sie verloren sind. Wenn ich das nicht sage, können sie sich auch nicht erretten lassen. Dann wird das Wort des Herrn in Lukas 19, Vers 10 erfüllt, wo es heißt, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Genauso wie Gott durch den Propheten Nathan ein passendes Wort der Überführung hatte, enthält die Bibel Gottes Wort für jeden der Millionen in unserem Land oder auf dieser Erde eine geeignete Botschaft, die ausreicht, um solche von ihrer Verlorenheit zu überführen. Die Bibel reicht aus. Die reicht aus für alle Menschen. Aber sind wir, wie einst der Nathan, bereit, ohne Ansehen der Person, das Evangelium der Gnade den Menschen zu sagen? Bezeugen wir dieses sein Wort, dann wird der Heilige Geist unser Zeugnis benutzen, um es fruchtbar werden zu lassen. Nicht wir können es fruchtbar machen, sondern das ist Sache des Geistes Gottes. Wie bei David. Der Prophet Nathan hatte es sehr leicht, nicht wahr? Denn er brauchte nichts aus sich selbst, wohl aber nur das zu sagen, was Gott zuvor ihm mitgeteilt hatte. Deshalb hat er es leicht, nicht wahr? Von ihm wurde gar nichts verlangt, außer das zu sagen, was er sagen sollte, und das hatte Gott ihm zuvor wissen lassen. Aber den gleichen Auftrag haben doch auch wir und sollen allein nur das hervorbringen und nicht das, was aus uns selbst ist. Das will Gott gar nicht. Uns allen fällt es viel, viel leichter, über Davids Sünden so öffentlich wie hier zu sprechen, nicht wahr? Haben wir ja keine Probleme, über die Sünden Davids zu reden, als über die eigenen. Und schon gar nicht öffentlich. Sobald wir in Wahrheit nach Gottes Willen in seinem Lichte wandeln, werden auch wir die Stimme des Herrn deutlich hören, die da lautet, du bist der Mann. Und solange du sie nicht hörst, ist dein Wandel letztlich eine Vermischung mit deinem eigenen Willen. Das aber ist bereits, wenn wir entgegen der Schrift nicht in Unterwürfigkeit vor Gott und Menschen leben. Sobald wir aber seine Stimme vernehmen, dann sollten wir nicht zuhalten, sondern sofort antworten: Ich habe gegen dich, Jehova, gesündigt. Geschwister, es ist weit, weit besser. Wir verbinden unsere Herzen mit der Wahrheit seines Wortes, auch dann,
Wenn wir diese seine Worte nicht bis ins Letzte verstanden haben, als das Bekenntnis unserer Schuld zurückzuhalten. Obgleich wir verstanden haben. Wir haben viel mehr verstanden, als wir zugeben. Das ist ja der Grund, weshalb wir die Sünden an anderen besser aufnehmen und registrieren als in unseren eigenen Herzen. Aber das ist der Weg, den Gottes Wort lehrt. Allein nur so und nicht anders versichert dir der treue Herr selbst. Nicht anders. So hat auch Jehova Gott deine Sünden hinweggetan. Wie würde sich der Herr Jesus freuen, wenn er uns als die Seinen in dieser Sache gehorsam finden und erkennen würde. Amen.